lese uns ein Kapitel aus 2. Korinther 3. Es ist ein erstaunliches Kapitel bei einer erstaunlichen Gemeinde. Paulus sagt hier, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist aber offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen durften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israel nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israel nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich möchte nicht auf die Decke Israels eingehen, Spezialthema, sondern mich bewegt etwas ganz anderes. Und zwar, die Bibel sagt hier eigentlich mit einer sehr direkten Deutlichkeit, und das deckt sich mit Römer 8, Vers 29, wo die Bibel uns mitteilt, dass wir ins Bild Jesu Christi verwandelt werden sollen, dass Gott mit der Erlösung etwas vorhat. Wenn ein Mensch gerettet ist, wenn er erlöst ist, wenn er, so wie es in Johannes 5, 24 geschrieben steht, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist, wenn er wiedergeboren ist zur lebendigen Hoffnung, wenn er, so wie Epheser 2, Vers 4, durch Glaube die Gnade Gottes als Geschenk erhält und wiedergeboren wird, oder so wie Apostelgeschichte 26 es zeigt, wenn er sich radikal bekehrt unter der Wirkung des Heiligen Geistes, ist ja nichts, was wir tun, sondern das tut Gott und wir reagieren nur. Und die Bibel geht davon aus, dass dann Gott weitergeht. Das heißt, die Erlösung hat viele Facetten, aber eines ist ganz sicher, Gott tut nichts Halbes. Wir Menschen sind Leute, die etwas Halbes tun. Schwester sagte mal zu mir, dann habe ich gedacht, das würde ja auch für mich passen. Sie sagte eines Tages zu mir, weißt du, ich habe ein Problem. Ich kann fast alles, aber nichts richtig. Und ich denke, ja, so, es gibt so Charaktere, die interessieren sich für alles und sie haben überall die Fingerchen drin und können mitreden, aber so in der Tiefe sind sie keine Leute, die auf den Grund gehen. Aber die Erlösung ist anders. Die Erlösung geht durch bis auf den Grund. Und hier sagt die Bibel, Gott hat einen Plan durch den Dienst der Gläubigen. Jetzt sind wir bei Epheser 4. Die Bibel beschreibt ja im Epheser 4, dass der Herr Jesus als Haupt die Gemeinde steuert über Gelenke und über die Glieder. Und dass er hier etwas tut, um die Gläubigen zuzurüsten. Epheser 4 sagt dann, um dem Herr Jesus entgegenzuwachsen, um erwachsen zu werden. Jetzt beschreibt die Bibel hier nochmals einen Teil dieses Dienstes, indem sie sagt, dass durch den Dienst, unter anderem des Paulus, aber auch der anderen Gläubigen, eben diese Wirkung des Leibes Jesu Christi, dass dadurch auf die Tafeln unseres Herzens geschrieben wird. Und dass wir einen Brief darstellen. In der Regel wird ein Brief versandt. Das heißt, da gehört dazu, dass Gott etwas in unserem Herzen tut und dann die Wirkung nach außen realisiert, indem er uns dann in der Regel als Brief irgendwo hinschickt oder irgendwo wirken lässt. Und ich denke, es ist ein zentraler Punkt, der so eine typische Bibelstelle ist, wo man drüber liest. Ich habe bei mir festgestellt, dass es hier Teile gibt, die ich mir nie überlegt hatte. Und wenn man jetzt einmal das Umfeld ansieht, das ist ja immer wichtig bei der Heiligen Schrift, dann sieht man die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth ist in Apostelgeschichte 18 gegründet worden. Sie war kein Ruhmesblatt. Korinth war eine Weltstadt, es war eine Hafenstadt, sie war vom Laster geprägt, sie war von der Sünde, sie war von Okkultismus, Kultprostitution und Ähnlichem geprägt. Die Moral war auf dem niedersten Niveau. Gleichzeitig war trotzdem eine blühende Kultur, also ganz ähnlich wie heute in der westlichen Welt. Es war eine judechristliche Gemeinde, die hier entstanden ist. Und sie hatte katastrophale Zustände, dass in 1. Korinther 5 sogar Gemeindezucht bis zum Tode, sage ich jetzt einmal, wo Gott dann jemand letztendlich im Zweifelsfall auch getötet hat, eingeführt bzw. angedroht werden musste. Und wenn man jetzt sieht, diese Gemeinde, die ja sehr chaotisch war und Paulus muss überall sich wehren gegen alles, man sieht dann plötzlich, wie er im 2. Korintherbrief seelsorgerlich an diesen Leuten handelt. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig. Wenn das, was wir jetzt nachher uns ansehen, bei den Korinther ging, dann geht es auch in Halbstadt. Also wenn das in Korinth machbar ist, dann ist es überall machbar. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis aus diesem Brief. Wenn das bei solchen chaotischen Zuständen, die wir bei weitem nicht so haben, möglich ist, dann ist es in jeder Gemeinde auf diesem Erdball möglich, dass Gott das tun kann. Und er macht hier seelsorgerliche Nacharbeit. Er redet dann sogar im Kapitel 2 vom Triumphzug des Evangeliums, wo wir mitlaufen dürfen. Und dann in 3 beginnt er jetzt und sagt, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Es steckt bei Menschen irgendwo drinne, dass er sich selber empfiehlt. Das ist ein Stück Egoismus, ein Stück des Sündenfalls. Und in der Regel, wenn jemand glaubensmäßig abdriftet, dann kommt das richtig raus. Zum Beispiel, wenn man Saul sieht, der hat sich ein Denkmal aufgerichtet, Absalom, auch eine Denksäule. Das heißt, diese Leute haben sich einfach selber empfohlen. Im Jeremia 23, ich habe das heute Morgen in der Stille Zeit gelesen, war ich wieder erschüttert, wie Gott sagt, ihr Propheten, ihr predigt und prophezeit nicht, was ich euch sage, ihr predigt, was in eurem Herzen ist. Ihr predigt praktisch eure religiöse Ader und das ist ein Fluch in der Christenheit. Und dass hier letztendlich das gepredigt wird, was einem passt. Und Jeremia 29, Vers 9, hier haben wir von der Gesamtsituation her wieder diesen für mich bedauernswerten Propheten, der eine ganz harte Aufgabe hatte. Er sagt hier, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Das heißt, dieses Selbstempfehlen, dieses eigene, dieses Ego, das man projiziert, das ist einfach ein Stück des Sündenfalls, ein Stück des Fluches. Obwohl Gott sagt in Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist, wer sich auf Fleisch verlässt. Aber das steckt im Menschen drin. Und in 2. Korinther 10, Vers 18 haben wir eine ganz einfache Regel. Wenn man sich an die halten würde, hätte man viele Dinge nicht, viele Missionswerke nicht, viele Prediger nicht, viele Gemeinden vielleicht sogar nicht. Das sagt die Bibel in 2. Korinther 10, Vers 18. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Das heißt, es gibt eine Regel, dass Gott sein Siegel draufdrückt. Und es merkt der Letzte dann, ob das so ist. Er sagt hier die Korinther, zu Deutsch, ihr braucht euch gar nicht anfangen, euch zu empfehlen. Oder wir, also er sagt es indirekt, er stellt sich drunter und sagt, wir brauchen es ja nicht, dass wir uns empfehlen, wie gewisse Leute. Das hat er schön umschrieben, waren sicher auch die Korinther oder ihre große Apostel, die sie bedient haben. Das kann man jetzt hineinlesen oder hineinsehen, wie man will. Auf jeden Fall, er sagt, das Entscheidende ist, dass ihr ein Brief seid, ihr Gläubige. Und der ganze Dienst des Paulus ist dazu ausersehen gewesen, diesen Dienst zu vollführen. Das heißt, er sagt selber, ich empfehle mich nicht. Ich mache jetzt einen Rückschluss. Weil wenn er selber von Gott so ein Brief ist, der von Gott ausgestellt wurde durch den Heiligen Geist, dann brauchen wir sich nicht empfehlen. Also ich sage es mal hart, wenn jemand ein Brief Jesu Christi ist und das die hat eine Wirkung und der Brief wird von Gott ausgesandt, dann brauchst du keine Empfehlung. Dann brauchst du keine Empfehlungsbriefe, dann brauchst du gar nichts. Dann funktioniert es nämlich. Und dann, damit stirbt die menschliche Schiene. Und wenn das der Fall ist, dann richtet man auch kein Denkmal auf. Das ist gar keine Frage. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich ist das, was hier der Paulus schreibt, immer unter dem Aspekt und man darf das nicht vergessen. Es gibt immer zwei Seiten einer Gemeinde und zwei Seiten eines Gläubigen. Die Bibel beschreibt in 1. Korinther, und das ist das Umfeld, das darf man nicht vergessen. 1. Korinther 1 sagt Paulus in Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus erwartet, unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das heißt, er sagt hier, ich habe keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Ja, wer wollte das sagen? Es ist alles da, perfekt. Gott hat alles, was er geben wollte, gegeben. Aber jetzt sagt die Bibel im gleichen Zuge, wenn man dann weiterliest, wo die Bibel sagt, ihr seid Babys, ihr lebt in Sünde, ihr seid unmündig, ihr seid nicht in der Lage, vernünftig zu handeln. Ihr könnt mit den Gnadengaben nicht umgehen. Ihr rühmt euch des Äußeren, nicht des Herzens. Also er beschreibt dann, amerikanischer Prediger hat es auch getan, Paulus beschreibt hier das Chaos in Korinth und der hat es schön, im Englischen heißt The Corinthian Catastrophe, die Übersetzerin, das war James Patton, seine Frau, die hat es dann schön übersetzt, indem sie schrieb, Korinther sind unter uns. Das ist ein bisschen schöner geschrieben, aber in Wirklichkeit heißt das Ding, die korinthische Katastrophe, hat aufgelistet, was sie alles hatten an Verirrungen, obwohl laut Bibel geistlich alles da war. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Es kann geistlich alles da sein. Jeder von uns hat ein Paket. In dem Paket ist letztendlich drin, diese Gnadengabe des ewigen Lebens beinhaltet als Paket das Maß des Glaubens, der Platz im Leib Christi, meine persönliche Gnadengabe, mein persönliches Arbeitsfeld. Es beinhaltet meine Werke, die seit grundlegender Welt vom Opfer Jesu her fertig bereitet wurden. Das ist alles da. Aber jetzt wirkt es natürlich nur so, wie ich wachse. Wachse ich normal, kontinuierlich, dann kommt das raus und wirkt es. Bin ich gehorsam, dann wirkt es. Folge ich dem Lamme, dann wirkt es. Wandle ich im Geist, dann wirkt es. Tue ich das alles nicht, wirkt es nicht. Aber unabhängig von dieser Situation, sagt die Bibel, hat Gott einen Plan. Und zwar der Plan ist genauso. Dieses Paket, wo alles da ist, ist zuerst einmal, wie soll ich sagen, ohne Wirkung. Wenn nicht bestimmte Dinge geschehen, die Bibel nennt es zum Beispiel Heiligung, sie nennt es mit Christus gekreuzigt, sie nennt es, dass man diese Dinge im Glauben annimmt, sie beschreibt es. Und immer in der Befehlsform sagt sie, was wir tun sollen. Und jetzt hier kommt ein ganz anderer Aspekt. Und ausgerechnet bei den Korinther. Bei den Römer hätte ich es verstanden, aber ausgerechnet bei den Korinther. Er sagt hier, es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Da steht im Griechischen das Wort Phaneroo. Und dieses Wort meint nicht, dass es geoffenbart wurde im Sinne von eine göttliche Offenbarung, sondern das meint, es sieht jeder. Also das Wort meint immer, es sieht jeder. Wenn jetzt einer zur Tierreihe kommt, dann sage ich, oh, dreht euch rum, da kommt jemand zur Tierreihe, ihr könnt ihn alle sehen. So ist das gemeint. Wie soll ich das vorstellen? Das sind diese Bibelstellen, wo man drüber liest. Er sagt praktisch, ihr seid so ein Brief des Christus, dass es jeder sieht. Und er sagt, dieser Brief wurde ausgestellt, nicht mit Tinte, sondern der Heilige Geist, der Geist des lebendigen Gottes, hat es auf eure Herzenstafeln geschrieben. Und wir wissen ja, dass Gott schreibt. Gott schreibt bei den 10 Gebote persönlich, die hat er selber aufgeschrieben. Manchmal diktiert er in 2. Mose 34. Er hat das Buch des Lebens geschrieben, er hat das Buch der Werke geschrieben, das sieht man in Offenbarung, beim großen weißen Thron, Offenbarung 20. Aber Gott schreibt in die Herzen der Gläubigen. Er schreibt in unsere Herzen hinein. Und jetzt sagt hier Paulus etwas. Eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären. Das heißt, ich kann das selber nicht tun. Er ist der Handelnde. Er ist der Schreibende. Und gleichzeitig sagt er aber in Kapitel 6, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Also man muss hier sehen, hier ist wieder dieses Zusammenspiel, wie bei allem, was die Erlösung betrifft. Das, was Gott perfekt tut, perfekt erbietet und unsere Reaktion drauf. Ist die Reaktion richtig, kommt das alles zum Tragen. Und wenn man jetzt nochmal das ganze Kapitel Revue passieren lässt, dann fällt einem auf, dass er sagt, dieses Schreiben auf die Herzen der Gläubigen durch den Heiligen Geist, das nach außen hin offenbar ist, wird bewirken, dass eine überfließende Herrlichkeit vorhanden und sichtbar ist. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn du heute, ich komme ja viel rum, wenn du heute in die Gemeinde gehst und du merkst, da trennt sich so langsam die Fronten, die werden sichtbar, die werden auseinander dividiert derzeit. Du siehst immer die Gläubigen, die wollen wirklich im Herrn dienen. Und dann siehst du immer mehr, wie diese Welteinheitskirche, wo man alles in einen Topf reinwirft, zustande kommt. Aber wenn du mit den Gläubigen redest, in der Regel siehst du keine Herrlichkeit, sondern du siehst ein tiefes Seufzen und ein tiefes Verletztsein, eine tiefe Enttäuschung. Aber die Bibel sagt, nein, wenn der Herr Jesus auf dein Herz schreibt, durch den Dienst anderer, in dem Fall der Paulus, durch Epheser 4, durch diesen Dienst des Leibes Christi, wenn er durch andere auf dein Herz schreibt, vermittels des Heiligen Geistes, da wird es geschrieben, dann muss herauskommen, dass überschwängliche Herrlichkeit realisiert und sichtbar wird. Wir sehen nachher, wo die herkommt. Die kommt aus einem ganz einfachen Grund zu uns und ist ganz leicht letztendlich lokalisierbar. Aber was mich jetzt erschüttert hat, warum weist Gott immer darauf hin, dass wir ein ungeteiltes Herz haben sollen? Im Buch Chronika zum Beispiel sagt er, Gott selber sucht Menschen mit ungeteiltem Herzen. Das heißt, unser Herz ist ein Problem. Und jetzt bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die hat mich seit Jahren begleitet und immer wieder erschüttert. Und mir ist etwas klar. Das sehen wir auf dem Berg der Verklärung. Als der Herr Jesus sich offenbart und der Petrus seine, soll ich sagen, fromme Dinge von sich gibt, indem er sagt, lass uns Hütten bauen, wo Gott der Vater ihn unterbricht und ihm über den Mund fährt. Das ist die einzige Stelle, wo Gott einen Mensch unterbricht und sagt, aus! Und auf der Herr Jesus hinweist, ich denke, es spielt eine ganz, ganz große Rolle, in was für einem Zustand ist mein Herz, wie ist das Herz, das Gott draufschreiben kann? Kann Gott in meinem Herz schreiben? Und in Jesaja 18 ist ein großes Schattenbild auf innere Erlösungsdinge, da sagt die Bibel, denn vor der Ernte, wenn die Blüte abfällt und der Blütenstand zur reifenden Traube wird, dann schneidet er die Ranken mit Rebmessern ab. Er wird auch die Reben wegnehmen und abhauen. Da beschreibt die Bibel Beschneidung. Jetzt war ich zuerst verwirrt, weil dass Gott bei mir Ranken, wilde Triebe abschneidet, das ist logisch. Das heißt, Dinge, die vom Charakter her einfach gewuchert sind, Dinge, die durch Zuchtlosigkeit, durch mangelnde Erziehung, vielleicht auch mangelnde Zucht im Beruf, wo einfach ein Charakter keine Grenze gesetzt bekam, wenn das geschieht, wo jemand auch immer ausgewichen ist, dann muss man Ranken abschneiden. Ich lese gerade eine Biografie von einem sehr bösen Mann. Und da ist mir aufgefallen, dass das zustande kam durch Weichheit. Man war einfach tolerant, hat ihn laufen lassen. Ja, lass laufen. Gell? Man hat ihm keine Grenze gesetzt. Aber die Bibel sagt, diese Ranken müssen weg. Auch bei uns Gläubigen, wenn das geschehen ist, aus jedweglichen Gründen, dann muss er diese Ranken wegschneiden. Sonst kann Gott mit mir nicht weitergehen. Aber jetzt kommt das, was mich zuerst verwundert hat. Dann habe ich es begriffen. Und zwar, er sagt auch, die Reben müssen teilweise weg. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es kann auch sein, dass mein geistlicher Stand, meine geistliche Haltung, das, was ich als geistlich, als Rebe sehe und das eigentlich gar nicht schlecht aussieht, und auch manches Geistliche tun, dass das Gott hindert, dass er es abschneiden muss. Das heißt, ich kann sogar mit meiner Frömmigkeit Gott im Wege stehen. Und ich habe festgestellt, mit Entsetzen, wo ich immer so erzogen worden bin, von der ersten Minute auch in der Heiligungsbewegung, die Todesgefahr ist die Lauheit. Aber ich habe dann festgestellt, es gibt eine zweite Todesgefahr, die ist fast noch mörderischer wie die Lauheit. Das ist falsche Überfrömmigkeit. Und eigenes, das nicht vom Geist Gottes in mein Herz geschrieben wurde, sondern durch meine eigene Vorstellung, durch meine religiöse Ader, durch meinen Charakter, durch meinen Perfektionismus, das muss Gott genauso wie Ranken wegnehmen. Das muss weg, spurlos verschwinden. Das heißt, er muss mich hier beschneiden, zu Deutsch, bis mein Herz wie ein leeres Blatt ist, wo er draufschreiben kann. Und dann kommen immer die Stelle, man liest ja immer nur die Stelle, das ist auch interessant, immer wieder kriege ich so Spruchkärtlein geschenkt. Und das ist immer lustig. Die Spruchkärtlein, das ist der größte Betrug, den es gibt. Und zwar, da hat jemand nur die schöne Stelle rausgesucht. Wenn man die Spruchkärtlein nämlich so schreiben würde, dass alles drauf ist, der Kontext. Zum Beispiel, rufe mich an, am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das kriegst du immer schön und dann noch ein schöner Liedvers. Aber dahinter steht, was, ich sage es in meinen Worten, was bist du für ein Mensch, der meine Worte in seinen Mund nimmt und jede Form von Zucht hasst. Wenn du das tust, dann lass die Finger weg.
Interessant.
Und so ist bei Römer 8, 28 auch. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist ein schöner Vers, der gefällt mir auch. Aber dann heißt, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und jetzt hat es plötzlich ein ganz anderer Gedankengang. Damit sagt er doch letztendlich, Gott wird alle Dinge mir zum Besten dienen lassen. Da steht im Griechischen mitwirken lassen. Weil er einen Plan hat, er hat vorherbestimmt, dass die Gläubigen, und das gehört zum Plan der Erlösung, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden sollen. Und da gehört das dazu, was wir jetzt hier haben, letztendlich das Beschreiben meiner Herzenstafel wie ein leeres Blatt. Das heißt, das ist der Wille Gottes für die Gläubigen. Wisst ihr, und jetzt kommt immer dieser Gedanke, ich gebe offen zu, dass ich dem stark auch verfallen war von meiner Vergangenheit her. Dass man immer nur sagt, nur Heiligung, 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 die ist wichtig, das ist auch richtig. Aber es gibt etwas anderes, das über die Heiligung hinausgeht. Also Meide der Sünde, Bruch mit der Sünde, keine Lauheit erdulde. Also einfach, da man Gott konsequent nachfolgt, das ist wichtig. Aber es gibt was, das geht drüber hinaus. Und das ist der Wille Gottes, das ist von Gott her so praktisch vorherbestimmt, dass ein Gläubiger das tun soll oder erleben soll. Und zwar, dass er ins Ebenbild Jesu verwandelt werden sollte, dass hier etwas geschieht von seiner Gesamtperson her. Und hier, Paulus beschreibt es hier in anderen Worten, dass ein Brief Jesu Christi geschrieben wird auf die Herzenstafeln. Es ist natürlich so, Gott kennt den Menschen sehr gut. Er sagt zu Israel zum Beispiel, du bist das widerspenstigste Volk. Und so kennt er auch die Gläubigen. Und in Psalm 77, Vers 11 sagt die Bibel, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was muss ich tun, dass Gott mein Herz wie ein leeres Blatt so bereitet, dass er drauf schreiben kann, durch den Dienst anderer und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er sagt hier, ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen haben. Das heißt, manchmal muss Gott mir meine fromme Welt oder auch meine nicht fromme Welt zerstören. Manchmal muss er Änderungen herbeiführen und dann kommt dieser berühmte Satz, also ich habe als Kind, bin ich in einer Umgebung groß geworden, die war evangelisch traditionell, man hat eine Oma, eine Stiefoma gehabt, die hat sich ganz klar bekehrt, die hat sich in der Kirche bekehrt und kam zur Wiedergeburt. Aber da waren geistliche Aussagen da und daneben war Bürgertum. Aber da war ein Satz, den habe ich nicht vergessen als Kind, der hieß, wenn die Tage kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Das ist komischerweise in meinem Kopf hängen geblieben von diesen Aussagen. Wisst ihr, und dann kann Gott plötzlich, wenn ich nicht aufgrund Hebräer 4,12. Ihr kennt Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durch die Herzen geht und Geist und Seele scheidet. Wenn du in der stillen Zeit dein Herz nicht öffnest und der Herr Jesus durch den Heiligen Geist es nicht bewirken kann, was er will, dass du manche Dinge tust und manche Dinge aufgibst, auch fromme Dinge aufgibst oder andere fromme Dinge tust, einfach, dass du endlich in der Spur läufst. Wenn man das nicht tut, dann wird er Änderungen anordnen. Erziehung, dann werden Dinge kommen und jetzt sage ich es ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr innerlich seid. Ich habe im Betrieb gearbeitet, 41 Jahre und am Schluss, wo ich in Stuttgart war, da hatte ich fast, ich sage es mal überzogen, fast, manchmal hat es auch 3 Jahre gehalten, aber fast hatte ich alle 2 Jahre hatte ich einen neuen Chef, neue Umgebung, neue Philosophie. Und ich musste jedes Mal den Leuten zuerst, Anführungszeichen, verkaufen, was mein Spezialgebiet ist, warum ich das alles anders sehe und wie, was ich machen will. Und das ist mir so, wenn ich gehört habe, jetzt kommt eine Neustrukturierung, das ging mir so was gegen den Strich. Und ihr wisst, was heißt gegen den Strich. Ihr müsst mal einen Hund gegen den Strich streicheln, dann wisst ihr, was das heißt. Der knurrt dann. Ich habe dann innerlich geknurrt, weil es mir so unangenehm war. Aber genau das tut Gott. Er will, dass dieses Blatt leer ist und dass er drauf schreiben kann. Durch den Dienst der anderen Gläubigen, dass man es richtig versteht. Da kommt nicht ein Engel vom Himmel oder der Heilige Geist wirkt nicht autonom. Er wirkt nach Epheser 4,11. Er wirkt durch das Wort Gottes in der stillen Zeit, durch das zweischneidige Schwert und durch die gegenseitige Handreichung, die sich Gläubige tun. Und dann wird das Blatt vielleicht zuerst geleert und gesäubert. Ich habe jetzt was radieren müssen und da habe ich mit Kuli drüber geschrieben. Und ich denke, naja, also man sieht es nicht mehr, aber irgendwo die Spuren sind doch nur da. Aber das mit Kuli geschrieben, da haben wir deutlich gesehen. So stelle ich mir das vor. Wisst ihr, man sieht schon noch unseren alten Charakter. Man sieht schon noch unsere Veranlagung. Ein Perfektionist ist und bleibt ein Perfektionist. Aber wenn Gott durch die Tinte des Heiligen Geistes drüber schreibt, dann hast du das Neue. Und weil jeder von uns einen anderen Charakter hat, bleiben wir als Individuum, als Persönlichkeiten erhalten. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, die Gläubigen bekämpfen sich nie gegenseitig persönlich. Das ist völliger Unsinn.
sondern es geht immer nur um die Sache. Weil letztendlich der Gläubige selber immer ein besonderer Charakter ist und den Charakter bearbeitet nicht der Mensch, sondern Gott. Und zwar durch den Heiligen Geist. Da kann man dann beten, Fürbitte, kann ermahnen, kann die ganzen Mittel der Bibel anwenden, aber letztendlich ist es Gottes Tat, der Änderungen anordnet. Und da steht auch in dem Psalmen, dass er manchmal Menschen über mein Haupt gehen lässt. Ich habe das einmal erlebt, lange Zeit. In die Hände der Menschen zu fallen, das ist schrecklich. Seither verstehe ich den David. Es gibt kaum was Schrecklicheres, als in die Hände der Menschen zu fallen. Wenn die Menschen in ihrer Willkür mit dir machen, was sie wollen, furchtbar. Aber Gott kann auch das anordnen. Ihr wisst bei David, ich habe es auch schon gebetet, wenn ich verprügelt wurde und dann kurz davor war, wütend zu werden, dann meistens kam die Meinung des Heiligen Geistes, habe ich gesagt, Herr, ich bremse jetzt, weil vielleicht hast du denjenigen oder diejenige das geheißen. So wie beim Simei, wo er sagt, lass ihn, vielleicht hat du Gott gesagt, schmeiß mit Steiner gegen David. Trotzdem muss Simei hinterher büßen. Das ist ja das Problem. Wir haben die Woche diskutiert, was war jetzt mit zum Beispiel 5. Mose 28, Judenverfolgung? Natürlich ist das ein Gericht. Das war ein Gericht, das in der Bibel prophezeit ist. Aber wehe denen, die es tun. Gell? Also da kann es dann sein, Gott lässt Menschen über dein Haupt gehen, aber die müssen trotzdem dann vor Gott Rechenschaft geben und werden dann vor Gott trotzdem in entsprechender Weise, vor allem wenn es anders ist, wie Gott will, gestraft. Also das ist ein herrliches Zusammenspiel, das wir zum Glück nicht verstehen. Das wäre schrecklich, wenn wir das auch noch verstehen würden. Was denkt ihr, was da rauskäme? Von daher sind wir abhängig vom Herrn Jesus und müssen einfach glauben, dass er dieses Blatt in meinem Herzen zurecht macht, dass er die richtige Ranke abschneidet, die richtige Räbe abschneidet und es so zurechtbringt, aus solche Änderungen einführt, die für mich bewirkt, dass er letztendlich zum Ziele kommt. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig. Wenn mein Herz vom Heiligen Geist beschrieben wird und Paulus sagt, es ist für alle offenbar, dann muss etwas passieren. Ihr versteht, das ist keine Theorie. Wir haben so viel Theorie und so viel Geschwätz und so rumgestreite Wege, Erkenntnisfragen. Ich bin schon auf Konferenzen gewesen, ich war mal in der Gemeinde, da hat mir jeder die gleiche Frage gestellt, dann bin ich misstrauisch geworden. Jeder hat mich gefragt, wie stehst du zu Tierbild und Malzeichen? Na, ich glaube, zum Dritten habe ich gesagt, hey, bei euch stimmt was. Was ist bei euch los? Ja, dann haben sie mir das erklärt. Das war ihr Lieblingsthema. Aber letztendlich, wenn das wirklich vorhanden ist, dieses Schreiben auf dieses leere Blatt meines Herzens durch den Heiligen Geist, durch Menschen, durch die Dienste, durch Epheser 4, durch die Wirkung des Wortes Gottes, durch Situationen, die Gott herbeiführt, ist eine ganze Palette von Maßnahmen. Dann hat es Auswirkungen im Reden. Wes das Herz voll ist, geht der Mund über, hat Luther übersetzt. Wörtlich steht dort, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das heißt, da kommt was raus. Und da kommt was anderes raus, als wenn ich meine religiösen Neigungen pflege, die vielleicht fromm sind, aber nicht göttlich. Und es hat eine Auswirkung in dem, was ich produziere. Weil die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist das Herz beherrscht, wenn er es prägt, dann sagt er, dann ist hier Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also von daher ist das relativ einfach. Als die Leute begannen, das war ein Finne, wo das begonnen hat in Deutschland, das wissen die meisten nicht mehr, der ist Nilio Livainio. Das ist kein so ganz einfacher Name. Da haben die Leute begonnen, auf dem Kontinent. Vorher war es schon in Amerika mit der Catherine Kuhlmann. Da sind die Leute plötzlich rückwärts umgestürzt. Entschuldigung, da steht, das höchste Wirken, der Schlusspunkt ist Selbstbeherrschung. Da steht en Kratia und Kratos ist die vollkommene Kontrolle. Von daher konnte ich ganz sicher sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Ich habe mich da auch nicht versündigt. Ich sage, wenn ihr umfallt und keine Kontrolle über euch habt, kann es nicht der Geist sein, weil der Heilige Geist wirkt Kontrolle. Es ist so einfach eigentlich. Die Bibel sagt, diese Frucht des geistlichen Paket. Und da kehrt 1. Korinther 13 dazu, wenn die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist, Gott das hineinschreibt, dann sagt die Bibel, die Liebe ist langmütig, gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wisst ihr, dann muss das sichtbar werden, durch Frucht. Ich habe schon oft erzählt, aber ich möchte es nochmal erzählen. Das hat mich so wieder fasziniert. Ich hatte eine alte Kollegin, die ist, ich glaube, nach 4 Monaten Ehe ist sie Witwe geworden. Und diese Frau hat mich aufgezogen. Und diese Frau haben alle gefürchtet, weil sie eine sehr strenge Frau war. Heute undenkbar. Ich war Azubi auf der Bank, dann hat sie meine Hand genommen und hat das Handgelenk hochgehalten und hat sie draufgeschlagen. Also ich will jetzt nicht sagen, im Stil einer Tatze in der Schule, weiß ich, ob alle wissen, was eine Tatze ist. Tatze war mit dem Mehrrohrstock einen auf die Finger. Und hat dann nicht einmal, sondern mehrmals draufgeschlagen und gesagt, diese Finger, man hat alles kaputt. Wenn irgendwas angestellt hatte. Aber diese Frau war eine tiefgläubige Frau, die der Herr Jesus von ganzem Herzen geliebt hat. Und sie kam einmal vor einer Konferenz und hat gesagt, ich war jetzt frisch bekehrt, dann hat sie riesen Freude gehabt. Ah, ihr Bibel, hat sie immer gesagt, hat sich bekehrt. Und natürlich habe ich dann gefragt, wie war's? Dann sagt sie zu mir, die hat so gestrahlt, da wurdest du mitgerissen. Wunderbar, das war so schön, die Erkenntnis, das Wort Gottes, diese Vielfalt, das war herrlich. Ich war kurz davor, neidig zu werden und dann ist was passiert. Plötzlich fiel das Gesicht runter. Jede Freude war weg und ein total enttäuschtes Gesicht steht vor mir und sie sagt, aber das Verhalten. Da war ich ein bisschen konsterniert. Dann sagt sie, aber das Verhalten dieser Leute, die diese große Wahrheit von sich gegeben haben, das war so, dass sie im Prinzip die Nase voll hatte. Da war ich ein paar verstaunt. Und ich denke, das ist es. Die Korinther hatten alles. Und es gibt Leute, die haben perfekte Erkenntnis. Es gibt Leute, die sind von ihrer natürlichen Begabung, man nennt es in der Welt der Idiocharisma, also natürliche Begabung, keine Geistesgabe, sind die schon Genies. Ich kenne so Leute. Gefährlich sind sie, weil sie sind meistens nicht so ganz lebensfähig. Sind keine praktischen Leute, also da musst du ja aufpassen. Gell? Aber wenn da alles da ist, ungeheure Erkenntnis, ungeheures Wissen, ungeheure, ich sag mal, auch didaktische Fähigkeit, da ist alles da, dann sagt das gar nichts, weil die Bibel letztendlich sagt, es muss zusätzlich zu dem, dass alles da ist, das Herz beschrieben werden. Und wenn das beschrieben wird, dann kommt das raus, was in 1. Korinther 13, Abvers 4 ist, diese Wirkung der Agape, der Liebe. Dann kommen die Früchte des Geistes und der Höhepunkt ist, Selbstbeherrschung, aber auch Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. In Taifing haben wir immer gesagt, die alte Eselsgeduld, das ist, hat mit dem zu tun. Wisst ihr, und das freundlich noch, Eselsgeduld mit Freundlichkeit gepaart, das ist schon mal eine ganz starke Wirkung. Aber auch Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Wisst ihr, wenn man das sieht, dann muss ich sagen, dann spielt ja das, was Gott mit meinem Herzen tut, eine ungeheure Rolle für meine Wirkung. Und wenn das offenbar werden soll, und das muss auch laut 1. Thessalonicher 4,1 im Wandel offenbar werden. Das heißt, da muss ein Unterschied sein. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandelt und Gott gefallen sollt. Das heißt, es kommt dann automatisch. Und jetzt sagt er, es muss zunehmen. Wisst ihr, was heißt? Da wird auf dem Blatt weitergeschrieben. Und das Blatt ist erst voll in der Stunde meines Todes oder der Entrückung, wenn der Herr Jesus kommt. Das heißt, das Blatt ist bei keinem von uns fertig, sondern der Heilige Geist schreibt dauernd auf diesem Blatt. Und die Frage ist, ist Platz oder braucht man Radiergummi, um zuerst zu radieren? Bei manchen Sachen nützt der Radiergummi nichts, da musst du was wegschneiden oder etwas darüber vorgehen. Und Gott geht genauso vor, er bearbeitet unsere Herzen, dass er das tun kann. Und die Bibel sagt nochmal ausdrücklich, nicht wir haben diese Fähigkeit, sondern es geschieht durch Gott. Ich kann das nicht herbeiführen. Ich kann nur dafür sorgen, dass der Herr mit mir zum Ziele kommt, dass ich gehorsam bin, dass ich hingegeben bin, dass ich bereit bin, dass er in meinem Herzen arbeitet. Und dann wird er automatisch dafür sorgen, dass durch die Dienste, durch das Wirken des Heiligen Geistes in der stillen Zeit, durch viele Dinge, durch Lebenserfahrungen langsam in meinem Blatt das entsteht, was noch außer die Außenwirkung hat. Ich habe festgestellt, dass man hier selber, wie der Paulus sagt, sich nichts bewusst ist, aber nicht gerechtfertigt ist. Ich kann meine Auswirkung manchmal nicht kontrollieren. Ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht gewirkt hat, ob die Leute das als echt angesehen haben oder als nicht echt. Und die Bibel sagt ganz klar, das ist Leben. Alter Bund ist tot, der Buchstabe. Du hast Leute, die wissen vom Buchstaben her alles, die knallen dir alles auf den Tisch, aber das Leben ist nicht da. Das heißt, dieses Beschreiben des Herzens, dass das wirkt, das kommt nicht. Und dadurch hast du zwar Buchstaben, dann hast du Tod. Aber immer wenn das Herz beschrieben wird, hast du Leben. Aber nochmal, es ist nicht fertig. Es wäre interessant, wenn man jetzt spicken könnte im Herz, wie weit ist mein Blatt beschrieben. Vielleicht besser, man weiß es nicht. Man würde vielleicht erschrecken, dass bloß 3 Buchstaben drauf sind und kaum mal eine Zeile fertig ist. Ihr versteht. Vielleicht besser, man wisse es gar nicht und lasse das der Herr Jesus tun. Jetzt kommt etwas, das hat mich in diesem Kapitel mit dem Meister erschüttert, als Paulus sagt, das alles muss zwingend erscheinen und zwar als überschwängliche Herrlichkeit. Jetzt fängt es an. Was ist diese Herrlichkeit? Ist diese Herrlichkeit, wenn Leute im Geiste schwanken? Das ist schon mal keine Herrlichkeit, weil laut Galater 5 schwankt man nicht im Geist, sondern im Geist steht man fest. Im Geist ist man kontrolliert. Also von daher ist das schon mal das Ganze drumherum, das manchmal als Heiliger Geist verkauft wird oder als Wirken des Heiligen Geistes, ist hier nicht gemeint. So, was ist diese Herrlichkeit? Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe das am Anfang nicht begriffen, aber langsam kam die Erkenntnis, ich habe mich viel mit der Stiftshütte beschäftigt. Heißt ja wörtlich Zelt der Zusammenkunft. Aber Stiftshütte ist ein sehr guter Name, den die alten Übersetzer gewählt haben, nämlich dieses Bundeshaus, das Gott gestiftet hat. Jetzt sagt die Bibel, wenn ihr zum Beispiel 2. Mose 25 und die ganze bis Kapitel 40 die Stiftshütte betrachtet, dann seht ihr, diese Stiftshütte war ein Haus, das mitten in der Wüste stand, die Füße waren im Dreck, so stehen wir im Dreck, oben ist das Heiligtum in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, aber wir leben in dieser Welt, das heißt unsere Füße, unsere Berührungspunkte mit diesem verfluchten, sündhaften Erdboden, bildhaft gesprochen mit der Sünde dieser Welt, ist immer da. Aber jetzt war das so, wenn du in die Stiftshütte hineingingst, und da war alles weiß, um zu zeigen, dass Gott Reinheit fordert, dann hattest du zuerst ein Wasserfass, da musstest du dich waschen, dann hattest du ein Brandopferaltar, da musstest du dich hingeben. Bei der Wiedergeburt passiert genau das. Der Heilige Geist überführt mich laut Johannes 16, Vers 7 bis 14 von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt mich ins Wort Gottes hinein und er verklärt mir der Herr Jesus als mein Erlöser. Das heißt, dann geschieht diese Waschung durch Jesu Blut, Epheser 1, 13, dann geschieht die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dann geschieht der Durchbruch zur Wiedergeburt und dann letztendlich geschieht auch meine Hingabe. Das ist alles ein verzahnter Vorgang, den man nicht trennen kann. Manche haben überlegt, das ist die Wiedergeburt, das ist dann die Bekehrung, bringt nichts, sondern es ist, wenn es richtig läuft, laut Apostelgeschichte 11, 14 bis 18, ein Vorgang, der sekundenartig, also in Bruchteil von Sekunde zur gleichen Zeit geschieht. Wenn du jetzt drin warst, dann hattest du wieder einen Raum, der durch einen Vorhang getrennt war. Und in diesem Vorhang war der Leuchter. Wir wissen aus Offenbarung 1, dass der Leuchter die Gemeinde ist. Aus Zachariah 4 beschreibt die Gemeinde als Leuchter. Da war der Schaubrottisch, das sind diese Werke, die Gott vor Grundlegung der Welt für die Gemeinde gewirkt hat. Das ist auch der Tisch der Gemeinschaft. Und dann hattest du Anbetung, Räucheraltar. Das hattest du alles wunderbar. Aber da war ein riesiger Vorhang. Und dahinter war das wirkliche Heiligtum, wo letztendlich die Herrlichkeit Gottes war. Und zwar, wo die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Herrlichkeit Gottes sich draufgesetzt hat. Das war die Bundeslade mit dem Sühnedeckel und dem Blut. Da hat sich die Wolke- und Feuersäule draufgesetzt. Also hat Israel das nie selber erlebt. Es hat immer nur von außen gesehen, die Wolke- und Feuersäule kommt. Aber sie konnte da nie rein, weil immer ein Vorhang war. Und auch die Diener konnten nur rein bis letztendlich ins Heiligtum. Sie konnten nicht weiter. Auch die berufenen Diener und Priester konnten nicht weiter, außer dem Hohepriester, der durfte nur einmal im Jahr. Das heißt, die Herrlichkeit und das Heiligtum war abgeschlossen. Und jetzt sagt uns die Bibel in einer ganz einfachen Weise, dieses Heiligtum in der Wüste, Israels Heiligtum, war nur ein Muster und das Original steht im Himmel. Das ist Fakt. Im Himmel ist das wirkliche Heiligtum. Jetzt kommen wir zu Hebräer 10, 19. Jetzt kommen wir zu der Heiligkeit. Jetzt kommen wir zu der Herrlichkeit. Jetzt kommen wir zu unserem Herzensboden. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jetzt sagt die Bibel hier, wenn man jetzt die Parallelstelle liest, was mit diesem Vorhang geschah. Mit diesem Vorhang ist Folgendes geschehen: Der wurde zerrissen, als der Jesus im Kreuz vor Golgatha rief, es ist vollbracht, dann wurde er zerrissen. Das heißt, im himmlischen Heiligtum ist kein Vorhang mehr. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Leuchter, diese armselige Gemeinde, die ja in der unsichtbaren Welt die Gesamtheit der Gläubigen ausmacht und dort perfekt ist, aber diese Gemeinde steht jetzt nicht mehr im abgegrenzten Raum, sondern sie steht jetzt direkt vor der Bundeslade. Sie steht vor der Schechina, vor der Wolke- und Feuersäule, vor der totalen Herrlichkeit Gottes. Und sie steht direkt vorm Sühnedeckel. Und Römer 3, 25 sagt im Griechischen, er, der Herr Jesus, ist der Sühnedeckel. Das heißt, wir stehen jetzt direkt in diesem innersten Heiligtum vor der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Der Herr Jesus ist die Herrlichkeit Gottes und wir stehen jetzt innerlich, sobald wir hier durch Jesu Blut im Glauben kommen, direkt vor ihm. Und jetzt sagt 2. Korinther 13, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Herr Jesus in meinem Herzen wirkt, dann brechen die Bindungen, dann kommt Freiheit, dann gehen diese, ich sag's einmal, Dinge des Todes hinweg. Auch die Buchstaben Dinge des Todes gehen weg und dann kommt letztendlich etwas von dieser Herrlichkeit des Allerheiligsten in mein Leben hinein. Jetzt erklärt der Paulus, wie das geht. Und das ist vollkommen faszinierend. Wir alle aber, alle, die üble Korinther, alle, auch wir. Jetzt erklärt er, was wir tun müssen. Er sagt nämlich, indem, wenn wir das tun, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Was ist unverhülltes Angesicht? Ihr erinnert euch an Kain und Abel? Kain, der seinen Bruder umbringt, in Sünde lebt. Zudem sagt Gott, wenn du mit mir in Ordnung bist, wenn du gut bist, dann darfst du das Haupt erheben. Das verhüllte Angesicht oder das Angesicht, das auf der Boden sieht. Ja, was sehe ich, wenn ich auf der Boden blicke? Der Fluch. Und ein Gläubiger, der nicht vom Angesicht Gottes in Christus steht, sondern auf der Boden blickt, oder dessen Angesicht nur verhüllt ist durch die Todeserweisungen des alten Bundes, der hier sich unter das mosaische Gesetz begibt, bei dem bewirkt es, dass er nur die Dinge des Todes sieht. Er sieht nur den Fluch. Was glaubt ihr, was der Mensch für eine Außerwirkung hat? Was glaubt ihr, was der Mensch mit seinem Herzen weitergibt vom Evangelium? Gucken wir die Gegenseite an, dann sehen wir den Unterschied. Er sagt hier, indem wir die Herrlichkeit des Herrn ansehen. Das heißt, wir blicken weg vom Fluch, auch vom Fluch unseres Sündenfalls. Wir blicken weg, erheben unser Haupt zum Herr Jesus. Und wir können das laut Hebräer 10, 19 durch Jesu Blut. Geht ins innerste Heiligtum. Und dann fängt der Heilige Geist, wenn da alles perfekt ist, an in unseren Herzen zu schreiben. Und jetzt wird er die Herrlichkeit Jesu in mein Herz hineinschreiben. Und die Bibel sagt, es wird sein wie im Spiegel. Du wirst jetzt widerspiegeln. Du wirst jetzt reflektieren. Und dann plötzlich sagt er, wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Und das ist die Verwandlung in Jesu Bild und nichts anderes. Das heißt, es ist ein Prozess. Und jetzt ist so, wenn ich jetzt mir angewöhne, im Heiligtum zu leben, in der stillen Zeit zum Beispiel. Ich habe schon stille Zeit gelesen, nur um Wissen anzusammeln. Da kommt nichts dabei raus fürs Herz. Ich habe aber Zeiten, wo ich mit, wie ein Schwamm mit geöffnetem Herzen die Wahrheit will, für mich, privat, persönlich. Und dann bricht es durch, wenn ich so vom Angesicht Gottes stehe, vor diesem Heiligtum und in der Stiftshütte bin und die Herrlichkeit Jesu Christi sehe, was es heißt, dass sein Blut vergossen wurde, was es heißt, dass sein Leib gebrochen wurde, was es heißt, dass er der elendste, dreckigste Sünder retten will, wenn man diese gewaltige Heilswahrheit sieht und der Heilige Geist prägt die auf seine Art in mein Herz, dann werde ich erstens verwandelt, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Was glaubt ihr, was ein Mensch, der so lebt, den Menschen sagt? Wisst ihr, was bei dem passiert? Der macht genau das Gleiche, was bei den Jüngern auf dem Berg Tabor, bei der Verklärung Jesu Christi, passiert ist. Petrus schwafelt, anders kann man es nicht nennen, von Hüttenbau, von Mose, von Elia, fromm ohne Ende. Dann stellt ihn Gott und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und wir dürfen nicht vergessen, der Herr Jesus war hier ähnlich in seiner Herrlichkeit. Er hat das Wirken seines Fleisches nachgelassen und durch das kam das Helle raus. Durch das hast du gesehen, innen drin hast du einen Mensch, der gleichzeitig Gott ist. Und da hast du die Herrlichkeit ein kleines Stück wohl weit gesehen. Und in dem Moment, wie Gott der Vater spricht und sagt, das ist mein Sohn, um das hat sich's zu drehen, um das hat es zu gehen, ihn hört. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sahen nichts als Jesus allein. Dann werden die Leute sagen, wie beim Wilhelm Busch, das ist doch der, der immer von Jesus redet. Wisst ihr, was man von mir schon gesagt hat? Es geht eher in die vorige Richtung. Zu mir hat man von mir mal gesagt, hier in Taifinger, er ist ein 200-Prozentiger. Das ist gut. Wenn sie gesagt hätte, er ist ein Spinner, der immer bloß von Jesus redet, wäre besser gewesen. Ihr versteht? Wenn ich vom innersten Heiligtum stehe, der Heilige Geist prägt mir das ins Herz, was ich sehe. Das Sühnedeckel, das vergossene Blut, die Herrlichkeit Gottes, die sich in Christus offenbart. Und das wird in mein Herzens, wie soll ich sagen, Buch oder Blatt hineingeschrieben. Und die Bibel sagt, das, was Gott reinschreibt, wird offenbar. Das heißt, ich brauche da nichts tun, kein Trick, keine Eigenwerbung, so wie Paulus ja am Beginn von unserem Kapitel sagt, sie empfehlen sich selber, ich brauche nichts tun. Sondern es kommt automatisch, dann kommt die Auswirkung automatisch und dann hast du plötzlich etwas von dieser Herrlichkeit Jesu Christi im Angesichte, das Gott, ja, der Vater, widerspiegelt. Er, der Herr Jesus, ist das Angesicht Gottes. Er spiegelt Gott, der Vater, wider. Er zeigt uns, wer der lebendige Gott ist. Und dann werden wir plötzlich etwas widerspiegeln dürfen von dieser Herrlichkeit Jesu Christi. Und die Menschen werden das sehen. Und dann werden sie kommen und fragen, was hast du, das ich nicht habe? Wieso, das ist das große Ziel. Das versuchen die Schwärmer mit falschen Mitteln. Das versucht jede Sekte mit Druck und Extremdinge herbeizuführen. Aber es ist so einfach. Man braucht hier keinen Spezialist, man braucht hier keinen Guru, man braucht hier keine Spezialgemeinde, keine Speziallehre. Es ist ein normales Alltagsleben. So wie Watchman Nee geschrieben hat in seinem Buch, das normale Christenleben. Ich muss nur diese Wahrheit erkennen, für mich aufnehmen und da kann ich die privat zu Hause ausleben und in der Gemeinschaft der Heiligen, weil das gehört dazu, dass hier letztendlich diese Handreichung geschieht. Und dann plötzlich werde ich beginnen, der Herr Jesus auszustrahlen. Dann werde ich sein Bild verwandeln. Und plötzlich werden die Menschen sehen und sagen, halt hier, da ist was. Und wenn dann die Menschen aus einer Versammlung rausgehen, oder aus einer Zusammenkunft, muss keine Versammlung sein, wenn sie auf Leute treffen, aus dieser geistlichen Schiene, und du fragst sie, um was geht's bei denen? Dann wird sie sagen, um Jesus allein. Das ist doch die große Sehnsucht, dass wir mit unserem kleinen, armseligen Leben das erreicht. Und wenn eine Korinthergemeinde, die ja ein Chaos war, ohne Ende, wenn Paulus ihnen sagt, wir alle, indem wir, wenn wir es nämlich tun, unser Herz zum Herr Jesus erhebet, uns beginnet mit ihm zu beschäftigen, in der stillen Zeit, dann wird Jesaja 33, Vers 17, wird geschehen. Dann wirst du den König sehen in seiner Schönheit. Plötzlich wirst du fasziniert. Ich bin zum Glück nicht auffällig für Lack, aber es gibt Leute, die sind faszinierter vom Lack, Auto auf Deutsch, wie vom Herrn. Denn plötzlich bist du völlig fasziniert von der Person Jesu, egal was deine Neigungen sonst sind. Alle anderen Neigungen sind zweitrangig, sondern dann wirst du fasziniert vom Herr Jesus. Dann wirst du ihn ausstrahlen und dann wirst du verwandelt werden und es wird Herrlichkeit sein. Und wenn das ganz viele tun in ihrer Gemeinde, was ist dann in ihrer Gemeinde vorhanden? Herrlichkeit. Da kommen die Leute rein und sagen, bei denen ist was anders wie sonst. Da ist was. Es zieht mich an, irgendwo. Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, alter Bruder hat immer zu uns gesagt, ich habe schon vergessen gehabt, ist mir wieder eingefallen, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Und da ist was drin. Wenn du das erlebt hast, dann magst du in den Niederungen des menschlichen Geistes und des menschlichen Fleisches nicht mehr leben. Ja, was müssen wir tun? Scheifer. Wir müssen unser Angesicht erheben. Wir müssen hingehen, dieses Blatt des Herzens zum Herr Jesus ausliefern. Ich sage es in meinen Worten. Dass er an mir so arbeiten kann, dass dieser Brief entsteht. Und je mehr ich die Herrlichkeit Jesus selber verinnerliche und mich mit ihm beschäftige, je mehr wird diese Herrlichkeit nach außen für jeden sichtbar werden. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Mich beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, was du getan hast am Kreuz von Golgatha mit deinem kostbaren, teuren Blut, mit dem Brechen deines Leibes, dieses große, vollkommene Opfer, und dass das sogar völlig ausreicht, um aus diesem schlechten Material des gefallenen Menschen etwas zu machen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Dass wenn wir diese biblische Einfachheit Dinge tun, dass du sogar diese Herrlichkeit, die hier im 2. Korinther 3 und im 1. Korinther 13 ab Vers 4 und auch im Galater 5, 22 beschrieben sind, dass du sie bei uns wirken kannst in einer sehr einfachen Weise. Ich bitte einfach, gib uns Gnade, dass wir unsere Herzen dir auf den Altar legen dürfen und können, auf dass du dieses Werk an uns tun kannst, und zwar alle Zeit, auf dass diese Herrlichkeit in unserem Leben und in unserer Gemeinde sichtbar wird. Letztlich nur mit dem einen Ziel, dass du verherrlicht wirst. Und dafür danke ich dir. Amen.